Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Ja, das ist schon ganz schön beunruhigend. Wir schwimmen, wir baden, wir paddeln über Kriegsschrott. Bei uns in der Ostsee, bei uns in der Nordsee. Wir haben vielleicht auch schon mal den ein oder anderen TNT-verseuchten Fisch von dort oben gegessen. Da ist nämlich Munition drin und die wurde schon vor dem Ersten Weltkrieg in diesen Meeren entsorgt. Ende Februar kommt nun das Forschungsprojekt UDEM zum Abschluss. UDEM steht für Umweltmonitoring für die Delaboration von Munition im Meer. Und der Projektleiter von diesem Projekt ist Jens Greinert. Er ist Geologe. Ich habe mit ihm gesprochen und wollte erstmal wissen, was für Kriegsschrott sich denn eigentlich da in der Ostsee genau befindet.
Na, alles, was jemals weggeschmissen wurde, die ganze Geschichte dazu fing eigentlich schon 1850 an. Also weit vor dem Ersten Weltkrieg haben die Leute natürlich angefangen, dort Kriege zu führen und Munition ins Wasser zu schmeißen. Einmal während Kriegshandlung, aber auch zum Versuchen zum Beispiel, also als Shooting Ranges in Putlos hier auch in der Ostsee, gibt es auch noch von der Bundeswehr ein Gebiet, von dem aus von Land aufs Wasser geschossen wird. Das habe ich, muss ich gestehen, in meiner Bundeswehrzeit auch gemacht. Mhm. Das hat schon immer passiert und dann gab es natürlich den Ersten, Zweiten Weltkrieg, wo es dort immense Kriegshandlungen gab. Da wurden Minensperren gelegt, da wurden Grundminen abgeschmissen. Grundminen sind Minen, die liegen am Boden und explodieren dann, wenn ein Schiff oben drüber fährt. Mhm. Es sind auch Flugzeuge zum Teil abgestürzt oder ganz oft mussten Flugzeuge, bevor sie wieder zurück nach Großbritannien fliegen mussten, die haben ja die Briten bombardiert, haben sie die Munition, die sie nicht abgeschmissen haben, halt irgendwo hingeschmissen und das oft auch ins Meer. Und das liegt da alles.
Und ich habe die Zahl gelesen von 1,6 Millionen Tonnen Munition. Trifft es die ganz gut?
Die trifft es ganz gut, plus minus ein halbes Kilo, würde ich sagen. Diese 1,6 Millionen Tonnen sind aber Nordsee und Ostsee zusammen.
Aha, okay.
Und in der Ostsee liegen nur 300.000 Tonnen.
Und kann man Gebiete ausmachen, wo besonders viel liegt?
Ja, das kann man, weil die Alliierten haben nach dem Zweiten Weltkrieg versucht, die Munition, die an Land liegt, es war natürlich nicht alles in Gebrauch, sondern viel war noch sozusagen auf Halde, diese Munition loszuwerden. Sie hatten unheimlich Angst, dass es so Partisanenkriege in Deutschland gibt, die noch ewig weiterlaufen. Und haben gesagt, die Munition muss weg. Und dann kann man sie entweder sprengen oder entsorgen oder man schmeißt sie einfach ins Wasser. Und das haben die damals gemacht. Die haben extra Bereiche ausgewiesen, wo sie gesagt haben, okay, da soll die Munition hingeschmissen werden. Dann haben sie deutsche Fischer bezahlt, die da hinzubringen. Und das haben die auch gemacht. Das war aber alles vor GPS-Zeit. Ne? Mhm. Das heißt, die haben den Fischer gesagt, fahr mal da raus, ungefähr 1,5 Meilen vor dem Stück und schmeißt das dann da ins Wasser. Und dann wusste der bei dich, ist er 1,5 Meilen gefahren, war es genau die richtige Richtung. Und dann war es plus minus, haben die das dann da hingeschmissen. Mhm. Und die sind ausgewiesen. Die sind auch betont zum Teil und die stehen auch in Seekarten drin.
Betont heißt?
Also eine Tonne, also eine Boje.
Mhm. Ah ja,
wir nennen die Tonnen die Bojen.
Mhm. Sie sind ja in der Tat losgefahren. Im Oktober waren Sie auf Ausfahrt in der Ostsee. Wie sind Sie genau vorgegangen?
Wir sind, also wir kennen natürlich diese Gebiete, wo die ausgewiesen sind, diese Sperrgebiete. Wir haben auch, dürfen auch extra reinfahren. Normalerweise darf man da nicht reinfahren. Wir arbeiten hier natürlich auch mit den lokalen Authorities zusammen, also mit unserem Ministerium und auch dem Kampfmittelräumdienst und auch mit der Marine zusammen, die uns sagen, da und da könnte was liegen. Es gibt Munitionsversenkungsgebiete, Munitionsverdachtsgebiete und munitionsreiche Gebiete. So. Mhm. Und die haben wir angefahren und wir sind zuerst von Kiel aus nach Norden gefahren in die Flensburger Förde, also direkt unter Dänemark, haben dort Untersuchungen gemacht, sind dann von der Flensburger Förde wieder zurückgefahren in die Lübecker Bucht, mhm. waren vorher dann bei Fehmarn rum, Fehmarnbelt, also das Stückchen zwischen Deutschland und Dänemark. Und in der Lübecker Bucht, dann sind wir noch ein bisschen weiter nach Osten gefahren und dann wieder zurück.
Und da haben Sie Wasserproben genommen?
Auf dem ganzen Weg von Kiel nach Norden und dann nach Osten haben wir ungefähr alle 5 Meilen, das sind so bummelig 8,5 Kilometer, haben wir eine Wasserprobe genommen, eigentlich 2. Wir lassen Geräte ins Wasser, die in 2 Wassertiefen, manchmal auch 3 Wassertiefen Wasser nehmen. Und dieses ganze Wasser wurde analysiert. Und insgesamt haben wir auf dem Weg, ich glaube, 170 solcher Stationen gehabt, also Punkte, Lokation, an denen insgesamt über 1000 Proben genommen wurden.
Und löst sich der Kriegsschrott langsam auf?
Das tut er.
Ja, wie bedenklich ist denn jetzt diese rostende Munition?
Man kann baden, man kann auch den Fisch noch essen. Was wir wirklich jetzt wissenschaftlich das erste Mal dezidiert festgestellt haben, ist, wenn wir in ein Gebiet gehen, wo sehr viel Munition liegt. Das ist hier in Kiel, gleich um die Ecke. Man fährt die Förde nach Norden, biegt dann eine halbe Stunde nach rechts ab. Da ist die Kolberger Heide, das ist eins von diesen betonten Gebieten.
Ist das kein Sperrgebiet?
Doch, das ist ein Sperrgebiet.
Ah ja.
Von diesen Sperrgebieten, also mit den Tonnen. Mhm. Dort liegt sehr viel Munition auch oben auf dem Meeresboden. Ganz häufig ist diese Munition versunken, weil der Boden einfach so schlickig und matschig ist. Dort ist es relativ hart, da liegt also oberflächlich sehr viel Munition, die wir auch sehen, die wir mit unseren akustischen Loten wirklich kartieren können. Und das ist also ein Gebiet, wo der Kontakt von Sprengstoff mit Wasser direkt ist. Und dort müssen wir sehr dicht dran an Bomben oder Minen, wo das TNT offen ist. So eine Mine ist ja ein Metallkörper, in dem dann der Sprengstoff selber ist. Und wenn der Metallkörper wegrostet, und das ist auch die Gefahr in der Zukunft, dass das mehr und mehr passiert, wenn dort TNT freiliegt, müssen wir mit unseren Probennahmegeräten sehr dicht dran, um wirklich hohe Konzentration zu messen. So wie wir Meter weit davon weg sind oder 10 Meter, nimmt die Konzentration drastisch ab, eigentlich auf den Hintergrundwert. So, es ist nicht gut, überhaupt nicht gut, dass TNT im Wasser ist. TNT ist karzinogen und auch die Abbauprodukte, es wird biologisch und chemisch, nicht biologisch wird das umgesetzt in andere Substanzen, AdNT, 4-AdNT und weiß der Geier nicht noch was, die sind alle karzinogen. Das ist nicht gut, weil beim karzinogenen Stoffen kann man immer sagen, eigentlich schon ein einziges Molekül könnte ja eventuell dazu führen, dass man Krebs kriegt. Wenn das so ist, haben wir ein großes Problem.
Zwei Möglichkeiten generieren sich meiner Meinung nach daraus. Zum einen, man behebt das Übel und holt diese ganzen Tonnen an Munition aus dem Meer. Oder zum anderen, man überwacht es, was Sie ja jetzt im Endeffekt gemacht haben, dass man schaut, wie stark rostet es vor sich hin, wie stark diffundiert das TNT ins Wasser. Was ist die sinnvollere Variante?
Eigentlich müsste man beides machen. Man muss monitoren und wirklich die Gebiete identifizieren, wo es einen starken Eintrag gibt. Und diese Sachen müsste man dann gezielt nach und nach rausholen. Jetzt einfach anfangen, wir fangen im Osten an und hören im Westen auf, alles zu räumen, ist, glaube ich, nicht gut. Weil es dauert auch extrem lange. Selbst wenn wir jetzt anfangen, sind wir in 10 Jahren immer noch dabei, das rauszuräumen. Also es sei denn, man macht einen riesigen finanziellen Aufwand. Und die Frage ist, tut das Not? Ich meine, die Sachen liegen da jetzt seit 70 Jahren. Überwachen ist das Minimum, was man machen muss. Und das muss man konsolidiert machen. Das müssen die Anrainerstaaten, also die Bundesländer, die an der Nordsee und Ostsee sitzen, müssen das gemeinsam machen, gemeinsame Strategien haben. Sie müssen Daten austauschen und die Hotspots, von denen wirklich eine Umweltbeeinflussung hervorgeht, die müssen identifiziert werden und dann muss man dort gezielt räumen. Die Sachen, die wirklich Probleme bereiten.
Jetzt sind Sie mit Ihrer Forschung ja im Februar erstmal ja vorübergehend fertig. Sie tragen die Ergebnisse zusammen bezüglich der Ostsee. Wie sieht es mit der Nordsee aus?
Die Nordsee haben wir erstmal ausgeklammert in unserem Projekt, weil wir halt an der Ostsee sind. Logistisch war es für Geomar halt sehr einfach oder für Kieler sehr einfach in die Kolberger Heide zu fahren. Das ist 1,5 Stunden Dampfen von uns weg. Da kann man morgens rausfahren, ist abends wieder da. Nordsee ist immer, wäre für uns logistisch ein bisschen größer. Und Nordsee hat ein anderes Problem. Dort ist das Sediment schlickiger. Wir haben Tiden. In der Ostsee haben wir so gut wie keine Tiden. Das heißt, Sediment ist dort meistens vergraben. Mhm. Und diese vergrabene Munition zu finden, das ist ja auch immer das Problem für Offshore-Windparks, wenn Kabeltrassen gelegt werden und sowas, muss man erstmal die Munition räumen, die muss man erstmal im Sediment finden. Und das ist ein zusätzlicher technischer Aufwand, den wir jetzt erstmal uns nicht antun wollten in dem Projekt.
Aber laut Schätzung, wo befindet sich denn mehr, in der Nord- oder in der Ostsee?
In der Nordsee.
Viel mehr?
Viel mehr. 1,3 Millionen Nordsee und 300.000 Tonnen Ostsee. Also ich rede jetzt nur vom deutschen Gebiet, ne? Nicht die ganze Nordsee. Mhm. Ne, danach kommen dann, nach den Deutschen kommen die Holländer, dann kommen die Belgier, da liegt schöne chemische Munition vom Ersten Weltkrieg. Dann geht es weiter runter, kommen die Franzosen, dann geht es in die Bay von Biscay rein und so. Da liegt überall Munition, kann man sich angucken. Gibt es Datenbanken, OSPA zum Beispiel, kann man sich runterladen und schauen, wo dort überall Munition vorkommt. Überall.
Aber nur noch mal, damit wir es ein bisschen entschärfen können, in den Gebieten, wo es sehr bedenklich ist, da ist sowieso schon Sperrzone heutzutage.
Das sind Sperrzonen, genau. Die sind Sperrzonen und das ergibt auch durchaus Sinn. Da darf man mit Schiffen auch nicht durchfahren, ja. Das wissen bloß die Segler manchmal nicht, dass sie da mit ihrem Kiel so 3 Meter über der Bombe lang schrägen. Aber das ist dann deren Problem.
Ja, obacht alle Segler an dieser Stelle. Wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Es kann jetzt extrem genau gemessen werden. Und deshalb wird auch extrem genau festgestellt, wie viel aus Kampfmitteln in der Ost- und Nordsee ins Wasser rausfließt. Wie viel TNT. Das ist das Ergebnis der Forschung UDEM. Und mit deren Projektleiter Jens Greinert haben wir gesprochen. Wir müssen aber schon weit über 100 Fische essen, damit wir wirklich gesundheitsschädliche Folgen davon tragen, also leichte Entwarnung. Und ja, dieses vor sich hinrossen, das wird momentan auch überwacht.
Deutschlandfunk Nova, Grünstreifen.